Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tami und willkommen zurück zu einer neuen Episode.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass wir urlang nicht mehr aufgenommen haben.
Ja, ich auch irgendwie. Deswegen ist es.
Obwohl es letzte Woche war.
Also. Aber ich glaube, wir normalerweise nehmen wir jetzt mittlerweile immer so samstags auf und jetzt haben wir aber, ich glaube, vorige Woche unter der Woche aufgenommen, was ganz komisch für uns war, weil unter der Woche und
nicht Wochenende. Stimmt gar nicht, wir haben am Samstag aufgenommen. Haben wir nicht.
Stimmt. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, wahrscheinlich haben wir es eh. Aber ich dachte,
nein, weil ich war am Wochenende ja nicht einmal zu Hause.
Also haben wir doch unter der Woche aufgenommen.
Ja.
Okay.
Ups, okay.
Okay, Marina hat kein Zeitgefühl mehr. Ich hab's noch.
Ich war gerade urüberzeugt von mir, ohne Spaß.
Got you.
Okay.
Oh, okay.
Ja.
Na gut.
Achso, ich bin gerade so verwirrt gewesen.
Entschuldigung.
Ja, also, gibt's irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas zum Bereden?
Nicht, ich denke nicht,
ich hab
oder?
Nix, nö. Es ist eine seltsame Woche für uns beide. Ich meine, für mich ist es die letzten Wochen seltsam. Ich vegetiere vor mich hin und warte, bis mein Gips unten ist. Aber ich habe jetzt eine Deadline, 27. April, für die Leute, die es eventuell interessiert. Ich freue mich nur so, dass ich es erzählen muss. Tami hat viel zu tun in der Arbeit. Das ist sehr komisch alles momentan.
Ja, der April aber ist echt kacke. Ich mag den April nicht.
Der Podcast ist unser Ausgleich zum Alltag. Ja, genau. Zufluchtsort, wie wir es auch nennen wollen. Deswegen freue ich mich heute sehr auf deinen Fall. Und ja, ich würde sagen, ich stelle uns vor und dann diven wir right in.
Yes.
Okay.
Wir diven.
Also, wir, wie schon erwähnt, sind das Austrian True Crime Duo. Wir sind ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Tami und mir. Hi.
Hi.
Wir behandeln österreichische Kriminalfälle ganz zwanglos, ganz humorvoll, gechillt. Wir plaudern einfach darüber. Wer uns kennt, weiß das. Wer neu hier ist, hallo. Schön, dass ihr da seid. Und wir hoffen, ihr genießt diese Folge.
Ja, genau. Viel Spaß.
Ich habe zwar keine Ahnung, um was es heute geht, aber es wird sicher Bombe.
Es passiert eine Sache, die ist einfach so unheimlich. Ich stelle mir das einfach seit gestern vor und ich kriege dieses grausliche Gefühl nicht weg.
Okay, ich bin sehr gespannt. Okay. Bitte kläre uns auf.
Also, ich spreche heute über den Mord an der Juliane Jüllich.
Juliane Jüllich, das ist ein Zungenbrecher.
Ja, voll.
Props an die Parents. Okay, sagst du eh immer nur entweder Vor- oder Nachname?
Hier und da habe ich den Vornamen aufgeschrieben, einmal habe ich den Nachnamen aufgeschrieben, einmal habe ich beides aufgeschrieben.
Ich mache das aber auch uroft, wo ich mir denke, okay, entscheide dich, Marina.
Und ich komme immer so komisch vor, wenn ich dann alle nur mit Vornamen anspreche, weil ich mir denke, oh, ich weiß nicht, es wird einfach
die Juliane.
Genau, die Juliane, die Diorge und keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, wurscht.
Okay.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wir sind jetzt mal im Jahr 1902. Juliane Jüllich, das ist eine, ich gehe mal davon aus, eine ältere Dame. Ich habe leider kein Alter von ihr, kein Geburtsdatum oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist sie Witwe. Sie hat eine kleine Trafik gehabt und seit 47 Jahren, also seit 1855, in der Grimmgasse 37 im 15. Bezirk.
Wow! Kurz an. Jetzt kann ich das sagen, weil ich dort nicht mehr wohne, aber um die Ecke habe ich gewohnt.
Ja, ich habe es mir in Google Maps angeschaut und dachte mir, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube selber, dass, also auf der Grimmgasse 37, da ist ja, glaube ich, jetzt irgendein Park oder sowas, was ich gesehen habe auf Google Maps. Ich weiß nicht, ob das vielleicht innen noch irgendwo was ist. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Vielleicht gibt es diese Trafik und das Haus noch. I don't know.
Die Trafik gibt es nicht mehr in der Grimmgasse, nicht, dass ich wüsste. Es gibt unten auf der Sechshauserstraße eine Trafik, aber ich habe dort circa 4 Jahre gewohnt, also nicht direkt in der Grimmgasse, aber gleich in einer anderen Gasse dort. und in der Zeit, wo ich dort gewohnt habe, da ist in der Grimmgasse auch was passiert, da hat ein Sohn seinen Vater mit einem Messer gestochen, klingt blöd, okay. Aber halt Also erstochen? Nicht erstochen, weil er ist nicht gestorben, aber okay, attackiert mit einem Messer.
Ah, what the heck. Ah, ich glaube, das hast du mir, glaube ich, eher erzählt.
Ja.
What the heck. Naja, kranke Leute gibt's. Naja, auf jeden Fall rennt diese...
Hast du gesagt, in welcher Zeit wir uns befinden?
Ja, gleich am Anfang.
Also das habe ich irgendwie überhört. Kannst du es nochmal sagen?
1902.
Ah, okay, ja, passt.
Genau. auf jeden Fall rennt die Trafik leider nicht so gut, aber mit dem Geld, was sie sich dort verdient, plus noch mit ihrer Pension, hat sie halt dann trotzdem ein halbwegs bescheidenes Auskommen und Leben gehabt.
Auskommen?
Einkommen?
Meinst du Einkommen? Ich denke mir gerade so, hä, was ist ein Auskommen?
Oh mein Gott, bitte entschuldig mich, ich rede diese Woche einfach schon viel zu viel und ich bin heute noch mit Kopfschmerzen aufgestanden, was natürlich nicht besser macht. Es ist jetzt besser, aber trotzdem. Und ich
Auskommen, Tamis.
Einkommen.
Geh mich aus.
Einkommen.
Okay.
I'm very sorry. Okay. Die Juliane war aus irgendwelchen Gründen war sie in einem Spital und sie war dann wieder in ihrer Wohnung, die direkt im Anschluss an die Trafik war und laut dem Buch war dann eine Bedienerin, beziehungsweise ich würde sie halt eher jetzt mal als Heimhilfe ansehen. Die war halt an dem Tag dann dort, die war jeden Tag in der Trafik und hat halt eben auch die Dame besucht und natürlich auch ein bisschen unterstützt. Und sie ist dann am 9. August, wie gesagt, halt wie jeden Tag, zu der Trafik gegangen und die Trafik war zu, also sie ist zu einer Zeit hingegangen, wo die Trafik eigentlich schon offen gehabt hätte. An dem Tag war sie aber dann zu und da war sie halt ein bisschen verwundert. Und sie ging dann halt in die Wohnung von der Juliane, um mal zu schauen, ist irgendwas passiert, geht's ihr gut, kann man ihr helfen, keine Ahnung. Und in der Wohnung, beziehungsweise eher dann genau im Schlafzimmer, hat sie dann die Frau erstochen in ihrem Bett in einer Blutlache vorgefunden.
Oha.
Ja, die gerufene Polizei hat dann den eindeutigen Mord, klarerweise irgendwie, an Juliane Jülich festgestellt und haben dann die restlichen Bewohner des Hauses befragt. Mehrere Nachbarn haben dann angegeben, dass sich seit Tagen ein junger Mann so auffällig in der Nähe von der Trafik irgendwie herumgetrieben hat und auch am Vorabend, also am 8. August, als der Mord passiert ist, hat man den Mann dort gesehen und es konnte auch eine genaue Personenschreibung abgegeben werden. So, nach Überprüfung aller Spuren sind dann die Polizisten zu der Ansicht gekommen und deswegen, also wegen dem Punkt bin ich so gecreept irgendwie, weil wenn ich mir das vorstelle, kriege ich wirklich alle Zustände. Die Polizisten sind dann zu der Ansicht gekommen, dass der Täter, also der vermeintliche Täter, sich in die Wohnung des Opfers geschlichen hat und dort schon bevor sie überhaupt da war und auch während sie dann da war, klarerweise, sich unter dem Bett versteckt hat.
Ui.
Ja, und ich krieg dieses grausliche Gefühl nicht weg.
Habe ich dir das erzählt, dass ich mich letztens in der Nacht so beobachtet gefühlt habe?
Hast du mir vor einer Stunde erzählt, dass wir gefesselt haben? Das hast du mir vor einer halben Stunde erzählt oder so.
Okay. Ich weiß, ich wollte dich nur testen.
Für sicher.
Oh mein Gott, jetzt werde ich das nächste Mal, falls mir das passiert, noch mehr Angst haben.
Ja, das
haben.
Ist doch so. Aber unheimlich.
Ich habe Gott sei Dank kein unterm Bett.
Voll.
Also, ja. Aber wie kann man sich in eine Wohnung einfach reinschleichen? Ja. Also hat sie die Wohnung, die Tür nicht zugesperrt?
Also
oder?
Entweder ist er über die Tür rein oder ist er über das Fenster rein. Weil er ist dann auch über das Fenster zum Beispiel dann geflohen.
Hat sie so weit unten gewohnt?
Ich gehe davon aus. Also es ist jetzt nicht im Buch gestanden und das Haus steht dort nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt nicht nachschauen können. Beziehungsweise steht das Haus vielleicht da, aber halt nur nach dem Park. Deswegen konnte ich da nichts sehen. Ich habe eh extra in Google Maps nachgeschaut, aber es ist halt auch im Buch nichts drinnen gestanden.
Aber das ist echt creepy.
War nah.
Ich meine, das ist genau die gleiche Situation. Ich meine, ich habe keinen Führerschein, aber diese Situation in den Filmen, wenn sich die Leute ins Auto setzen und in den Rückspiegel schauen und auf einmal sitzt da hinten
Na.
Und wartet auf dich im Auto, stell dir vor.
Ich hatte da bei meinem alten Auto immer so Angst, weil bei meinem alten Auto, es gibt ja immer so diese, also keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber wenn man das Auto von innen, also wenn man zusperrt, man hat das Auto zu und das Auto sagt dann zu und man kommt nicht rein, weil der Schlüssel drinnen ist, gibt es, wie gesagt, keine Ahnung, diese Methode, dass du mit so einem Haken reinfährst und dass du das dann irgendwie so hochdingseln kannst. Und ich, als ich noch ich habe im 14. damals gewohnt und ich habe einmal gesehen, dass jemand versucht hat, meine Scheibe so runterzuziehen, das war auch einen Spalt offen. Und dann war ich what the heck? Erstens gut, dass das halt nicht weitergegangen ist, aber ich war bei dem Auto, war ich auch immer sehr paranoid, dass da hinten wer sitzt, weil ich wusste, pass, es waren, keine Ahnung, 17 Jahre alt war er, glaube ich, das Auto oder so. Und weiß nicht, das ist doch unheimlich, wenn du dir denkst, okay, ich steige da jetzt ein und vielleicht ist er dann irgendwie auf der Rückbank oder vielleicht sogar im Kofferraum und der legt dann irgendwie von hinten die Bank um und kreut dann raus und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was alles funktioniert, aber da ich
bei meinem jetzigen Auto nicht so Angst. Ich bin jetzt in meiner Wohnung ziemlich, also ich fühle mich ziemlich safe, weil erstens bin ich im obersten Stockwerk und es kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand übers Fenster reinkommt.
Und keiner geht freiwillig diese ganzen Stöcke rauf.
Ja, es gibt keinen Lift, aber auch ich habe meine Tür, es gibt drei Schlösser.
Drei Schlösser?
Ja, aha. Also ein normales, ein Ding und dann noch eins von drinnen.
Ja gut.
Also ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, außer jemand tritt die Tür nieder, aber dann wäre es nicht so einschleichen. Also.
Außerdem habt ihr Glas, also ihr habt ja dieses Glas auch vorne, das macht mich ja auch ganz skeptisch. So Glastüren.
Ach so, das sind halt dieses Altbau.
Ja.
Wieso macht dich das skeptisch?
Weil jemand das Glas einhauen kann. Es ist eh ein bisschen fest, aber stell dir vor, der haut mit irgendwas Schweren dagegen und das Glas ist weg und dann sperrt er auf einmal alles auf von innen.
Ja, das könnte passieren, I guess.
Oh mein Gott.
Reden wir weiter mit dem Fall, okay?
Also ich habe in meiner Wohnung zum Beispiel, fühle ich mich auch relativ sicher. Wir haben auch so eine, diese Sicherheitstür.
Bei dir braucht man nur eine kleine Leiter und kann über den Balkon und dann die Fensterscheibe einschlagen.
Nein, weil es kommt
nicht. Jetzt hast du mir Angst gemacht, jetzt mache ich dir Angst, okay?
Wir haben jetzt auch ein Katzennetz draußen angebracht.
Aber das wird den Einbrecher abhalten, das Katzennetz.
Oh mein Gott. Ja. Nein, okay, ich lasse mich da jetzt nicht paranoid machen, es kommt keiner rein.
Reden wir weiter über die Juliane.
Okay. Der Täter hat dann danach die Trafik und die Wohnung geplündert. Und da hat er zum Beispiel Schmuck mitgehen lassen, Geld und vor allem in erster Linie Zigarren.
Zigaretten.
Genau, und Zigaretten. Also Zigarren und Zigaretten. Also es stand dann andere Rauchwaren, aber ich gehe davon aus, dass Zigaretten sind und nichts anderes.
Ein bisschen Haschisch. Ein bisschen Shisha-Tabak.
Shisha-Tabak, 19. Okay. Die.
Was hat Pfeffers früher auch schon gegeben?
Ja, okay. Na wurscht. Auf jeden Fall wurde die Personenbeschreibung des verdächtigen Mannes dann an die Sicherheitswache übergeben und die Fahndung wurde dann in ganz Wien angesetzt.
Hast du die Beschreibung?
Nein. Ich kann dir gerne beschreiben, wie er ausschaut.
Ja, bitte,
okay.
Tu das.
Also, warte mal, ich nehme das Bild her, dann kann ich es dir genau sagen.
Mhm.
Aus meinem tollen Buch vom Wiener Kriminalmuseum.
Ja.
Genau. Also, er hat von vorne... Ich hoffe, ich mache das jetzt gut. Also er hat, so wie es da ausschaut, braune Haare. Es ist halt ein schwarz-weiß Bild. Er kann auch schwarze Haare haben.
First of all, er ist schwarz-weiß.
Er hat eine eher spitze Nase, einen schmalen Mund.
Schmalen Mund oder schmale Lippen?
Schmale Lippen.
Oder
schmälere Lippen, sagen wir es mal so. Mhm. Schmälere Lippen. Er hat vielleicht so mandelförmige Augen. Und von vorne hat er eher er hat generell ein sehr kantiges Gesicht. Seine Wangenknochen stehen auch urheftig hervor. Er schaut so.
In einer guten Art und Weise oder schon creepy?
Ich weiß nicht. keine Ahnung. Und er schaut so, also ich habe jetzt von ihm auch kein Alter, aber er schaut so irgendwas zwischen 20 und 30 Jahre alt aus. Okay. Meiner Meinung nach.
Also so in unserem Alter.
Genau. Ja, ich hoffe, das war eine gute Beschreibung. Ihr kriegt dann eh auch ein Foto. Dafür. Sehr gerne. Es wurden dann Gäste von Beiseln, also von Kneipen überprüft. Es wurden alle Bahnhöfe überprüft, öffentliche Toiletten und Parks. Und vor allem halt auch zum Beispiel die ganzen Parkbänke, weil wisst ihr, es war August und Leute sind vielleicht ein bisschen länger draußen gesessen, weil es immer auch so schön warm war. Und genau auf so einer Parkbank, beziehungsweise in einem Park, wurden sie dann noch fündig. Weil auf einer Parkbank im Prater saß dann ein Mann, der schön genüsslich an seiner Zigarette geraucht hat und neben ihm liegend waren dann noch die ganzen anderen Packungen, die er gestohlen
unauffällig.
Hat. Also zumindest mal, oder eine Packung von der eher teureren Marke.
Mhm.
Die Personenbeschreibung traf dann auch auf ihn zu und die Überprüfung und dann noch Festnahme von ihm erwies sich dann als ein bisschen schwieriger, weil er sich halt natürlich dann stark gewehrt hat. Anton Senekel, das war der Herr, der da festgenommen wurde, der wurde dann in das damals noch bestehende Polizeikommissariat am Prater gebracht und dort wurde... Okay, danke Katze. Und... Dort hat er dann die Vorwürfe wegen der Ermordung natürlich mal von sich gewiesen und auf die Frage, woher er die ganzen teuren Zigarren und Zigaretten her hat, ist er natürlich irgendwie ausgewichen oder irgendeinen Schmarrn daher erzählt und sich irgendwelche Ausreden überlegt. Und im Prater, da bin ich mir jetzt nur ein bisschen unsicher, ob sie selber dort in dem Prater oder halt die Umgebung dann noch ein bisschen untersucht haben oder ob es dann auf so einen Hinweis, also nicht direkt Hinweis, aber durch etwas, was er gesagt hat und draufgekommen sind. Aber auf jeden Fall wurde da so eine Art Versteck gefunden, in denen dann auch die verschiedenen Dinge gefunden wurden, wie halt auch die gestohlenen Sachen von der Juliane. Also eben zum Beispiel der Schmuck und noch die ganzen anderen Zigaretten.
Okay, wenigstens war er nicht so dumm und hat es halt zu Hause versteckt. Ich meine, sie haben es trotzdem gefunden, aber...
Ja, voll. Anton Senekel, das war ein gelernter Messerschmied, der war... schon bereits mehrfach vorbestraft und bei der Polizei auch als Gewalttäter bekannt.
Hm.
Und nachdem er dann sein Versteck gefunden hatte, gestand er dann den Mord an Juliane Jüllich.
Und war es einfach ein Raubmord?
Raubmord.
Oder warum? Ich meine, genau. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach ausraubt und halt dann geht. Und warum muss man sie töten?
Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil er hätte auch einfach nur weil es ging ja im Prinzip bei ihm jetzt nur um das Nikotin. Es ging ja nur um Zigarren und Zigaretten und nicht jetzt unbedingt wegen Geld und Schmuck, weil er hat ja auch er war ein gelernter Messerschmied. Ich nehme an, dass er da damals auch vielleicht auch einfach einen Job gefunden hätte oder vielleicht auch einen Job hatte. Also ja, warum er da nicht einfach nur austrauben kann. Keine Ahnung. Hat er auch nie wirklich gesagt.
Sehr interessant.
Leider Gottes hat er das nicht gesagt. In der Schwurgerichtsverhandlung, die dann im Februar 1903 stattgefunden hat, wurde er des meuchlerischen Raubmordes für schuldig befunden und zum Tod durch den Strang verurteilt.
Hm.
Er zeigte dann nach seinem Schuldspruch absolut keine Reue, er verhielt sich eher aggressiv und gewalttätig und deswegen wurde auch dann keine Begnadigung empfohlen. Weil es wieder durch, haben wir eh auch gesehen bei deinem Fall, glaube ich, auch letzte Woche, die wurde dann zum Beispiel auch begnadigt, was bei Frauen halt auch eher der Fall war, dass sie begnadigt werden. Aber auf jeden Fall wurde das bei ihm eher ausgeschlossen, beziehungsweise nicht empfohlen, eben weil er so gewalttätig war.
Ja, ich meine, bei der Josefine Luna war es eigentlich, hätte man sie ja nicht begnadigt, nur es ist dann ein neuer Präsident gekommen. Präsident oder Bürgermeister, Bundeskanzler, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war ein Bürgermeister.
Ich glaube, dass sich mal normalerweise die Bundespräsidenten oder Bundeskanzler...
Ja, oder ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich bilde mir ein, es war ein Bundespräsident, aber dann habe ich mich selbst verunsichert. Auf jeden Fall hat der sie dann aus irgendeinem Grund halt eben freigesprochen, nicht, aber halt dann die Strafe auf lebenslänglich anstatt zum Tod verurteilt zu werden, geändert.
Ja, ich finde das ehrlich
gesagt. Sie hat ja auch ein sehr aggressives Verhalten im, während der Verhandlung ja auf den, an den Tag gelegt. Und aber wie du sagst, bei den Frauen war es halt einfach anders. Da ist man halt ein bisschen gnädiger, obwohl eben gnädig ist es ja auch nicht wirklich, das ganze Leben im Gefängnis zu sein, aber sie hat es verdient. Also von daher finde ich es eh gut.
Ja, eh. Nein, ich finde es eh immer besser, wenn jemand nicht mit der Todesstrafe dann bestraft wird, weil ich denke mir, okay, da wirst du nur von deinem, von dem Leid erlöst, dass du im Gefängnis jetzt sitzen musst.
Ja.
Also, ich finde das nicht sehr gut, muss ich sagen.
Sehe ich auch so.
Ja.
Weil eigentlich am Anfang war ich nicht abgeneigt von der Todesstrafe. Ich war halt der Meinung, dass es einige Leute verdient haben.
Ja.
Aber jetzt so mittlerweile über dieses Jahr, wo wir den Podcast haben, ist es einfach schon so, dass ich es eher genieße unter Anführungszeichen, oder es mir Genugtuung gibt, wenn ich weiß, dass der Täter oder die Täterin lebenslänglich im Gefängnis sitzen muss.
Ja, stimmt, ja.
Ja.
Ja, und lebenslänglich halt dann wirklich auch lebenslänglich.
Ja, und von mir aus danach in eine geschlossene Anstalt oder irgendwas, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht so dass diese Person kein schönes halt Leben mehr führen kann.
Ja, voll.
Weißt du, was ich meine? Vor allem, wenn es Leute sind, die halt null Reue oder irgendwas zeigen.
Mm, ja. Ja, wenn, sagt dir die Serie, oder ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber diese, oder heißt das Gefängnisse aus aller Welt auf Netflix?
Ja.
Da gibt es so ein paar Leute, die werden ja auch immer befragt, warum sie genau sitzen und wie lange sie sitzen. Und es gibt dann auch oft Leute, die dann sagen, sie können nicht drüber reden, weil sie es eben so arg bereuen. Und das ist dann, da gibt es halt große Unterschiede zu, bereust du wirklich deine Tat, siehst du ein, was du für einen Fehler gemacht hast, oder bist du uneinsichtig und dir ist alles wurscht.
Eben. Und das ist genau das Gleiche wie so, ich weiß nicht, wenn wir jetzt so über richtige Bestrafung reden, bei Leuten, die halt wirklich etwas bewusst und absichtlich und es immer wieder machen würden, halt solche Sachen getan haben, dann bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass die Strafe von der Person unter anderem sein sollte, dass man ihr genau das antut, was sie der anderen Person angetan hat.
Ja.
Das beste Beispiel eben mit dieser Trafikantin, die jetzt gestorben ist, letzte oder vor 2 Wochen, die ja mit dem Benzin oder dieser brennbaren Flüssigkeit übergossen worden ist. Ja. Der Typ, mit dem sollte man genau dasselbe machen.
Ja, ich finde sie ja so.
Genau dasselbe.
Ich finde sie ja so arg, weil die, ich kannte so, also kennen, also ich wusste, wer sie war, das ist eine, also war eine Trafikantin, die bei uns im Bezirk gearbeitet hat. Und ich war zu dem Zeitpunkt, dass das passiert ist, war ich 5 Minuten davon entfernt. Wir waren auch danach kurz bei der Trafik und mir sind die Tränen gekommen, weil es so arg war. Und ich habe dann natürlich auch im Internet dann verfolgt, was mit dem Typen dann genau ist. Und dann stand da nur irgendwie, ich wollte sie nur verletzen und nicht umbringen. Wo ich mir denke, ja, du hast sie angezündet, was erwartest du dir?
Er wollte ja eine
Lehre verpassen, glaube ich, oder?
Sag ja, genau. So, ja. Ja, du weißt, was ich meine, das wollte er machen, wo ich mir gedacht habe, what the fuck?
Das ist so ein Arschloch, wirklich. Ich meine, entschuldige.
Deswegen, und in solchen Situationen sage ich, der Person sollte genau das Gleiche widerfahren, was sie der anderen Person angetan hat.
Ja, voll. Ich bin auch gespannt, wie viel er dann kriegt.
Ja, weil ich meine, es ist ja jetzt dadurch, dass sie gestorben ist. Ich meine, einerseits ist es für sie eine Erlösung gewesen, weil diese Verbrennungen, dieses Grades, das ganze Leben lang, also Hauttransplantationen, keine Ahnung, was, wer weiß, wann sie oder ob sie überhaupt aufgewacht wäre, dies, das, ja, alles drum und dran. Ja. Und für ihn ist es halt jetzt auch sollte eine härtere Strafe folgen, weil jetzt ist es Mord
und
nicht mehr Körperverletzung. Mhm.
Und vor allem, sie war noch so jung.
Ja, das ist natürlich,
es ist
noch dazu obendrauf.
Es ist einfach so schlimm, wirklich.
Naja,
ich hoffe,
aber
er kassiert einfach richtig.
Also, ich hoffe, er kassiert einfach. Auch.
Aber
jetzt bin ich ein bisschen von deinem Fall abgeschweift, das tut mir leid.
Alles in Ordnung. Also ja, wie gesagt, die Begnadigung wurde dann bei ihm halt dann nicht empfohlen und das wurde ihm dann am Abend des 24. April 1903 mitgeteilt und dann wurde er in die sogenannte arme Sünderzelle, also in eine Todeszelle gebracht.
Mhm.
Von dem Raum aus konnte man dann auch hören, wie der Galgen für den nächsten Morgen dann vorbereitet worden ist. Und es kam dann auch noch ein Mann vorbei, das war der Scharfrichter Lang. Und der hat ihn halt dann auch abgemessen, beziehungsweise seine Größe genommen, damit das alles genau vorbereitet werden kann. Anton konnte dann an diesen letzten Abend seines Lebens dann ein Henkersmahl bestellen, so wie es halt normal ist, was ja eh gang und, wie ist es, gang und gäbe ist.
Ja.
Ja, genau. Und wir sehen, die meisten Todeskandidaten haben dann Kalbsbraten bestellt und Apfelstrudel. Und er hat dann aber nach einer Zigarre verlangt.
Oh Gott, das ist so dreist. Das ja. ist einfach nur so, oh mein Gott. Ich meine,
ich swear, dieser Typ.
Also, wenn er jetzt so jemand, jemand Gutes wäre, der jemanden Bösen umgebracht hat in so einem Film, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und zu zwar einen Mord begangen hat, aber in guter Absicht oder so, und dann würde er am Schluss noch so eine Zigarre verlangen oder so, dann wäre das, würde ich das so feiern. Aber in der Situation finde ich es einfach nur urdreist.
Ja, extrem. Aber ich habe da eine Frage an dich.
Ja.
Wenn du das wärst, wenn du jetzt in so einer Situation wärst, was ich natürlich jetzt nicht hoffe, dass dir das irgendwann passieren sollte, aber wenn das wäre, was würdest du als eine letzte Henkersmahlzeit wählen? Ich finde, das ist die schwere Entscheidung.
Kann das so ein Mehrgänge-Menü sein oder muss es eine Sache sein?
Ich glaube, man kann ein Mehrgänge-Menü bestellen, weil die meisten haben, wie gesagt, Kalbsbraten und Apfelstrudel bestellt, also gemeinsam, okay. Was ich jetzt so verstanden hätte.
Puh, lass mich ganz kurz überlegen. Also, ich würde, wenn ich jetzt sage, ich nehme so ein Drei-Gänge-Menü mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, ja? Würde ich einen... okay, warte, scheiße, lass mich kurz überlegen. boah, Vorspeise, Tomatencremesuppe mit Croutons.
Oh ja.
Hauptspeise, das ist echt hart. Also entweder würde ich irgendein, also so Sauerkraut mit Erdäpfelknödel, oder, also wenn sowas gekochtes wäre, sowas, zum Beispiel, wenn ich weiß, meine Oma würde kochen oder so, würde ich so ein Sauerkraut mit Erdäpfelknödel und Bratensaft nehmen. Und wenn ich so irgendwas so Bestellmäßiges nehmen würde, würde ich, glaube ich, so irgendwie, keine Ahnung, so ein Curry.
Ja.
So ein gutes Thai-Curry, so Kichererbsen-Curry mit Reis oder so. Boah, das wäre auch urgeil. Und als Nachspeise entweder ein richtig geiles Panna Cotta oder so Weihnachtsbäckerei, also Polsterzipfel zum Beispiel, das macht meine Oma so geil. Ich glaube, das ist jetzt, was mir gar so in den Kopf kommen würde, momentan in meiner derzeitigen Lebenssituation.
Okay, und du? Verstehe. Also, ich würde als Vorspeise entweder Grießnockerl oder Frittatensuppe nehmen, because I love it. Dann Hauptspeise, wenn das jetzt auch der Fall wäre, dass ich was von meiner Mama haben könnte, dann entweder ihren Schweinsbraten oder faschierten Braten. Oder Palatschinken. Nein, als Nachspeise wahrscheinlich dann ihre Palatschinken. Das wären so die Sachen, wo ich mir denke, das wäre das beste Essen zum ein letztes Mal essen.
Ja, genau, das würde ich so einmal noch so spüren auf meiner Zunge.
Ja, vor allem, ich weiß, dass alles von der Zunge zergeht.
Was würdet ihr essen, wenn ihr euch entscheiden müsstet für eure letzte Mahlzeit? Lasst es uns auf jeden Fall wissen, das wäre sehr interessant.
Yes, please. Ja, also auf jeden Fall hat der Herr danach eine Zigarre verlangt, was ich finde ich irgendwie halt, ja, so wird auch vorhin gesagt, das dreist.
Okay, aber ganz kurz.
Ja?
So, vielleicht würde ich sogar als Nachspeise das Süße weglassen und ein Glas, also ein Achterl Wein, Weißwein, grüner Veltliner, ganz Standard und eine Zigarette.
Ja, voll.
Also, so vor allem nach dem Essen, wenn ich dann so voll bin, so ein Glas, so ein Achterl Wein und eine Zigarette.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das
ich meine, für dich nicht. Wahrscheinlich eher keine Zigarette.
Nein. No.
Aber das klingt, an das habe ich jetzt gar nicht gedacht, also weil es ja nichts zum Essen ist, zum, also so, aber das glaube ich, das tausche ich sogar gegen die Nachspeise ein.
Ja? Okay. Ja? Alles klar. In den frühen Morgenstunden des 25. April 1903 betraten dann drei Männer die Todeszelle, in der Anton Senigl sich befunden hat, um ihn zu seinem letzten Gang abzuholen. Sie führten ihn dann in den Galgenhof und im Zentrum dieses Hofes waren auch schon eine Würgegalgen aufgebaut und daneben stand schon der Sarg, was
wow.
Ist. Er wurde dann zu dem Galgen geführt. Dort wurde er kurz an Armen und Beinen hochgehoben. Es wurde ihm der Galgen um den Hals gelegt und auf Kommando des Scharfrichters wurde er an den Schultern nach unten gedrückt.
Ich dachte nicht, dass das so passiert.
Also ich habe extra gegoogelt. Ich glaube, es gibt ja den Würgegalgen. Das war, also ich glaube, den haben wir eh auch gesehen im Kriminalmuseum. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Und ich glaube, es gibt ja auch dann einen Galgen, wo einfach dann die Leute, wo dann der Stuhl einfach weggehaut wird. Und ja,
das finde ich irgendwie unter Anführungszeichen einen schöneren Gedanken.
Ja, ich meine, ich hab jetzt auch gelesen, dass wenn du beim Würgegalgen da hängst und runtergedrückt wirst, dass dann direkt die Blutzufuhr weg ist. Ich weiß nicht,
bei dem nicht, anderen, da hängen sie manchmal sogar noch ein paar Minuten oder Stunden. Und
ja, sie hängen da auch noch eine. Achso, das meinst du, ja. Ja, das ist richtig, stimmt. Ja, dann wurde nach seinem Tod es wurde dann der Tod durch einen Gerichtsmediziner bestätigt. Dann deckte man die Leiche mit einem blauen Tuch ab und es wurde ein Protokoll der Hinrichtung angefertigt.
Sehr schön.
Eine Stunde später lösten sie dann Anton von dem Galgen und danach wurde eine Totenmaske genommen und eine Obduktion durchgeführt. Das hat man nach jeder Erhängung auf dem Würgegalgen immer so gemacht.
Okay.
Die Beisetzung erfolgte dann in der darauffolgenden Nacht. So anonym und in aller Stille am äußersten Ende des Zentralfriedhofs. Und ja, und das ist alles nur passiert wegen seiner Nikotinsucht. Und was mir noch aufgefallen wäre, beziehungsweise war, dass es viel cooler gewesen wäre, wenn nächste Woche meine Woche gewesen wäre, weil nächste Woche Sonntag ist der 25. April und genau da wurde er umgebracht 1903.
Wow, das wäre wirklich, wieso sagst du nicht, dann hätten wir getauscht oder
weil,
so.
Ja, weil ich bin einfach dann zu spät draufgekommen. Ich habe dann nachgeschaut und dachte mir, nächste Woche Sonntag ist ja eigentlich der 25.
Das wäre naja, cool egal, gewesen. Dann ist es halt eine Woche im Vorhinein.
Genau.
Ist ja auch ziemlich.
Genau.
Ziemlich,
cool.
Ja.
Ja. Ja.
Nennen wir es cool.
Nennen wir es cool, genau. Ja, und das war der Fall vom Anton Senigl.
Dankeschön, das war jetzt sehr interessant.
Danke dir.
Hatten wir so jetzt auch noch nicht, dass jemand wegen seiner Nikotinsucht erhängt wurde.
Ja.
Indirekt wegen seiner Nikotinsucht.
Genau.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin noch immer verstört von dem Gedanken, dass sich möglicherweise das nächste Mal, wenn ich nach Hause komme, irgendwer in meiner Wohnung versteckt hat.
Oh Gott.
Ich glaube, ich werde alle Zimmer dann immer durchsuchen. Danke, Tammy, dafür.
Tut mir leid.
Okay. Ansonsten würde ich sagen, findet ihr Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Unter Austrian True Crime Duo. Ich wollte gerade gmail.com
noch. Ich habe es auch, weil du so geredet hast, es wird was nachkommen. Ich habe überlegt, habe ich jetzt schon die E-Mail gesagt?
Upsi, sorry, ich wollte natürlich nur Austrian True Crime Duo.
Aber, so Tommy, jetzt kannst du sagen, können Sie uns auch eine E-Mail schreiben?
An Austrian True Crime Duo at gmail.com.
Falls ihr irgendwas loswerden möchtet und ihr kein Instagram habt.
Genau.
Aber ansonsten könnt ihr uns für jeder andere normale Mensch eine DM auf Instagram schreiben. Da sind wir am aktivsten, da sehen wir mal alles, was ihr uns schreibt und antworten definitiv auf eure Nachrichten.
Yes.
Und
vielleicht wäre mal so eine nette Bewertung auf Apple Podcast mal ganz nett.
Ja, genau, bewertet uns gerne positiv.
Würden uns sehr freuen.
Und ja, es ist jetzt auch gerade momentan ein stetiges Wachsen unserer Community auf Instagram.
Ja, ja.
Es sind immer wieder neue Leute da, was uns sehr freut. Ich meine, immer wenn wir sowas sagen, sagen wir es am Ende der Episode, wo manche eh nicht mehr zuhören. Aber egal, wir sagen es nächstes Mal am Anfang.
Ja, voll.
Wir freuen uns aber über jeden, der hier neu ist. Und ja. dann. Ich würde sagen,
bis nächste
hören wir uns.
Woche.
Ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Baba.